Mein Garten, mein Tier und wir.
Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen.
Mit Linda
und Sonja
vom Kiewitzmarkt-Team.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Mein Haus, mein Garten und wir. Ich bin Sonja und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar unseren Carsten, einer unserer langjährigsten und sehr erfahrenen Außendienstmitarbeiter. Und wir wollen heute einmal über das Thema Hundefutter sprechen. Hallo Carsten.
Hallo, moin moin.
So Carsten, ich meine, du hast ja schon ein, zwei Jahre Erfahrung und wir wollen heute einfach mal darüber reden, welches Hundefutter fütter ich, welche Hundefuttersorten haben Vor- und Nachteile, woran erkenne ich denn grundsätzlich erstmal ein gutes, qualitativ hochwertiges Hundefutter?
Ja, das sind natürlich ganz, ganz viele komplexe Themen, die nicht in einem Satz beantwortet werden können. Man kann natürlich erstmal davon ausgehen, dass man so ein bisschen am Preis sich schon orientieren kann. Ja. Fangen wir mal in der absoluten niedrigsten Preisklasse an. Da muss man sich immer fragen, was mag denn drin sein in einem Sack Hundefutter, wenn so ein Sack Hundefutter per Kilo 1 Euro oder weniger kostet. Das ist schon ein bisschen problematisch, weil da können eigentlich keine großen, hochwertigen Zutaten mehr drin sein, weil wir müssen ja mal bedenken, dass dieses Produkt ja irgendwo Rohstoffe haben muss, transportiert werden muss, der Handel davon leben muss, sodass man immer davon ausgehen kann, ist ein Produkt, was deutlich unter 1 Euro pro Kilo Hundefutter liegt, nicht gerade sehr gesund und hochwertig sein kann.
Ja, okay, und das zählt dann wahrscheinlich auch zu einem der häufigsten Fehler, die wir Hundehalter machen, dass wir doch eher preissensibel reagieren und dann vielleicht doch eher zu einem Hundefutter greifen, was nicht ganz so optimal ist.
Das ist natürlich ein ganz typisches Verfahren. Ja. Und gerade wenn es heute häufig auch darum geht, ein bisschen Geld zu sparen und man natürlich so von außen das auch absolut nicht erkennen kann. Man natürlich sich dann auch nicht unbedingt damit auskennt, welche Zusammensetzung so ein Produkt haben muss. Das gilt im Trockenfutter als auch im Nassfutter.
Ja.
Und letztlich geht es dann auch darum, was werden für Vitamine, Mineralien, was haben wir für Fleischquellen? Und was wird als Kohlenhydrat letztlich dem Futter zugefügt?
Okay. Und welchen Tipp könntest du unseren Zuhörern jetzt geben, worauf sie definitiv achten sollten, um ihren Hund nicht nur zu füttern, sondern vielleicht auch was Gutes zu tun?
Der absolut wichtigste Tipp ist, dass man bedenken muss, dass so ein Hund auf jeden Fall nicht nur Fleisch, sondern auch Kohlenhydrate braucht. Ganz häufig haben wir immer die Problematik, weil es natürlich auch gehypt wird, dass man Hunde versucht, getreidefrei zu ernähren. Ja. Oder nur eine reine Fleischernährung macht. Da ist das Barfen, ist ja auch so eine Fütterungsmöglichkeit, wo der Fütterer, also der Hundler, durchaus beachten muss, dass dem Futter dann halt noch Vitamine, Mineralien, Kohlenhydrate in Form auch Gemüse oder eben Kartoffelflocken oder Getreideflocken zugefügt werden müssen.
Ja.
Ein Hund kann nicht nur von Fleisch ernährt werden. Das funktioniert dann nicht. Und dann hat man halt irgendwann Probleme, Unverträglichkeiten, die halt dann irgendwann dazu führen, dass man entweder zum Tierarzt muss, teures Tierarztfutter kaufen muss oder eben dann auch in einer speziellen Ernährung landet.
Ja. Und gibt es Inhaltsstoffe, wo du sagst, wenn du die liest, das würdest du definitiv nicht kaufen?
Also ich würde immer auf ein weizenfreies Produkt achten, weil Weizen schon ziemlich viele Unverträglichkeiten verursachen kann.
Ja.
Hautjucken, Felljucken, Ohrenjucken, all solche Sachen kommen ganz häufig schon aus dem Weizenprodukt.
Okay.
Eine getreidefreie Ernährung muss es nicht unbedingt sein, weil die wenigsten Tiere kommen schon mit einer Unverträglichkeit auf die Welt. Aber natürlich, wenn man, wie anfangs beschrieben, sehr preiswert füttert, hat man in der Regel sehr viel Weizen gefüttert und auch nicht die besten Fleischerzeugnisse oder Nebenerzeugnisse da drin.
Ja.
Also wichtig ist, dass man eine ausgewogene Ernährung hat. Das kann man durchaus nachlesen. Wir haben alle überall die Deklarationen letztlich drauf auf der Verpackung. Man muss halt immer genau lesen, was ist wirklich drin in dem Produkt. Ich empfehle also immer, die Deklaration sich anzuschauen. Es gibt im Nassfutter Zusammensetzungen, wo hohe Getreideanteile drin sind.
Ach, spannend,
das finde ich also gar nicht so lustig. Weil wenn wir eine Nassfutterdose haben, möchte ich eigentlich einen möglichst hohen Fleischanteil haben.
Ja, es denkt man ja als Verbraucher auch direkt wieder, erstmal.
Ja, und dann muss man natürlich auch immer darauf achten, wie viel von dem ausgewiesenen Tier, was da draufsteht, ich sage jetzt ein Rind, ein Hirsch, eine Pute, ist denn wirklich drin in dem Produkt. Weil es gibt nicht nur Unverträglichkeiten auf Getreide, sondern es gibt auch Unverträglichkeiten auf tierische Proteine.
Ja.
Und dann wird es natürlich schwierig, wenn nicht offen deklariert ist. Und wenn man vielleicht nur 5% vom Wild da drin hat als Beispiel oder einer Ente und der Kunde freut sich, dass er halt so tolles Produkt hat und im Endeffekt hat er eine Mischfleischdose, die nicht offen deklariert ist und hat dann alle anderen tierischen Proteinquellen drin, die man halt nicht kennt.
Okay, das heißt, wir müssen in Deutschland gar nicht ganz offen deklarieren?
Nein, müssen wir nicht.
Okay.
Ne, wir können im Prinzip das aufgeführte Produkt muss mindestens in der Dose 4% enthalten. Also wenn man mal drauf achtet, dann haben wir immer von dem, was vorne draufsteht, als Lamm, als tierische oder auch als pflanzliche Proteinquelle 4% in der Regel drin.
Mhm.
Wenn das weniger ist, dann heißt es, dass es mit Geschmack ist, aber nicht mit Fleisch.
Okay.
Oder mit Rind oder mit Huhn. Ne, dann heißt es halt mit Huhngeschmack. Dann kann auch weniger drin sein.
Ah, okay.
Da muss man ein bisschen drauf achten, was steht wirklich auf der Verpackung.
Okay. Das heißt aber, wenn jetzt Kunden zu uns in den Fachmarkt, in den Kiebitzmarkt kommen und wir unsere Eigenmarke haben, da kann der Kunde wirklich alle Nährwerte und Inhaltsstoffe nachlesen.
Genau.
Okay.
So ist das.
Ja.
Beim Trockenfutter als auch beim Nassfutter.
Ja.
Haben wir eine Möglichkeit über eine offen deklarierte Mischfleischdose, wo man 2 oder 3 tierische Proteinquellen drin hat, als auch bei unserem Trockenfutter kann der Kunde lesen, was haben wir drin.
Ja, sehr gut. Okay, jetzt haben wir natürlich auch noch verschiedene Altersklassen. Ich selber habe ja jetzt hier einen kleinen Pudel rumlaufen. Was ist denn gerade bei Welpenernährung, bei Welpenfutter? Ich meine, das ist ja eine ganz aufregende Zeit. Der Welpe zieht bei dir ein, du bekommst im besten Fall Futter vom Züchter erstmal mit. Du kannst ja auch nicht von 0 auf 100 umstellen. Was rätst du allen Welpenbesitzern?
So, das mitgebrachte Futter vom Züchter oder auch vom Tierheim, je nachdem, wo man das Tier halt holt, muss natürlich zumindest in der Startphase gleichwertig weitergefüttert wird. Das kann natürlich sein, dass dieses Futter in der Region, wo du gerade halt lebst, nicht unbedingt verfügbar ist.
Mhm.
Das kann schon passieren, dann kann man sich so ein bisschen daran orientieren, was hat das Futter für eine Zusammensetzung und was hat ein Futter, wo ich weiterfüttern möchte.
Mhm.
Meine grundsätzliche Einstellung ist halt, dass kaum ein Tier mit Unverträglichkeit auf die Welt kommt.
Ja.
Bedeutet, ich bin kein Freund davon, wenn es nicht Not tut, sofort mit einer getreidefreien Ernährung anzufangen.
Mhm.
Weil dadurch haben wir hinterher noch alle Möglichkeiten.
Ja.
Natürlich haben wir auch ein Eigenmarkenprodukt, was getreidefrei im Welpenbereich ist. Aber ich sage immer, wenn es nicht Not tut, aufheben für später, falls Unverträglichkeiten auftreten sollten.
Mhm.
Gerade Hunde, die im Züchterbereich hochgezüchtet sein können, kann das passieren. Aber das wird einem der Züchter normalerweise schon sagen.
Ja.
Dann kommt es halt auf die Größe des Tieres an.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau.
Ja, weil man muss sich ja vorstellen, wir geben dem Tier das Beste. Weil wir haben viel Geld unter Umständen dafür bezahlt, wollen, dass es ihm gut geht, es soll ihm bei uns gefallen.
Genau, ist ja auch ein Familienmitglied irgendwo.
Genau, ne?
Ja.
Und von daher wollen wir ja das Beste ihm geben.
Mhm.
Gehen wir zurück und sagen, in der Natur, was wäre es denn, wenn der Hund beim Rudel abgesetzt würde?
Mhm.
Er würde ganz hinten in der Rangfolge des Fressens sein.
Ja.
Nun haben wir halt super tolles Futter aber eingekauft, wo wir das Hochwertigste ihm geben. Das heißt, man muss aufpassen, dass wir ihn nicht überfüttern, einmal von der Menge, und dass wir je nach Rasse ein spezielles Futter haben.
Ja.
Das muss jetzt nicht unbedingt ein Pudelfutter sein, was es auch auf dem Markt gibt, aber nicht desto trotz muss man auf die Größe aufpassen.
Ja.
Es hängt einfach damit zusammen, dass bei großen Hunden Knochenwachstum und Muskulatur ineinander hergehen müssen. Das heißt, der Hund muss auch die Möglichkeit haben, dass die Knochen nachwachsen.
Ja.
Deshalb gibt es auch bei unseren Eigenmarken Produkte, die heißen Aufzucht großer Rassen.
Ah, okay.
Das ist ein Futter, was halt dazu dient, dass der großrassige Hunde und dabei sprechen wir von einem Endgewicht als Erwachsenenhund von über 25 Kilo.
Ja, also wäre das jetzt schon Labrador oder fällt der Labrador noch raus?
Nö, der Labrador ist das schon.
Okay, so, ne? Mhm. So als Orientierung, ja, für unsere Hörer, ja.
Ja, genau, ne? Das, ja, ist schon so eine Größenordnung. Mhm. Und selbst bei einem kleineren Hund, wo man aber schon weiß, ah, die Elterntiere sind deutlich drüber, mhm, ne, kann man da schon füttern. Also, okay, es ist eher so, dass ich sage, der Hund, wenn der in die Grenzwertigkeit kommt, dann würde ich lieber so ein AGR, heißt es ja abgekürzt, mhm, oft so großer Rassen füttern, als dass ich die Welpenkrokette für die kleinrassigen Hunde nehmen würde.
Okay. Und wie stelle ich das Futter denn am besten um? Also wie du schon sagtest, manchmal habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, das Futter vom Züchter oder aus dem Tierheim weiter zu füttern, kriege vielleicht ein kleines Säckchen mit und dann stehe ich irgendwie davor und denke mir, was mache ich denn jetzt?
Also wir hoffen immer, dass so viel Futter da ist, dass normal, wenn man das alte Futter weiterfüttert, noch für 5 Tage Futter da wäre.
Okay.
Das ist die geniale Voraussetzung. Mhm. Das bedeutet dann, dass für die ersten 3 Tage 1/3 von dem neuen Futter, auf das du umstellen willst, und 2/3 von dem alten Futter füttern.
Ja.
Dann füttern wir 3 Tage Hälfte, Hälfte. Mhm. Und dann nochmal 3 Tage 2/3 neues Futter, 1/3 altes Futter.
Okay.
Und am 10. Tag wäre das Tier korrekt umgestellt.
Okay,
in, ja, der Zusammenstellung dürfte es keine Umstellungsprobleme geben.
Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Umstellung sind, wann sollte ich denn als Hundehalter wechseln vom Welpen zu einem normalen, ich sag mal, Erwachsenenfutter?
Auch das kommt wieder auf die Größe, okay, des Tieres an.
Ja.
Kleinrassige Hunde können nach 12 Monaten auf Erwachsenenfutter umgestellt, mhm, werden. Großrassige in der Regel erst nach 18 Monaten.
Okay.
Die Tiere brauchen einfach das in dem für große Rassen zusammengesetzte Futter, mhm, um halt vernünftig zu wachsen. Die haben eine längere Wachstumsphase und haben halt diese Problematik mit Knochenbau, Muskulatur, Herz-Kreislauf. Das ist bei einem großen Hund eben anders als so einem kleinen Wirbelwind.
Ja. Da sind wir beim nächsten Thema. Ich meine, mit meiner kleinen Kröte, wie ich sie gerne nenne, gehe ich ja auch immer in die Hundeschule. Und da sind ja kleine und große Hunde. Und ich sehe, ganz viele machen ganz viel mit Leckerlis und natürlich über Futterbelohnung. Aber es gibt natürlich auch Rassen, die sehr anfällig für Übergewicht sind. Wie erkenne ich das denn frühzeitig?
Nein, einen übergewichtigen Hund erkennt man einfach, wenn man den von oben sich anguckt.
Okay.
Vorher ist das relativ schwierig. Man, mhm, kann natürlich und sollte darauf achten, wie viel Kalorien man so dem Tier zufügt.
Ja.
Dann, das ist natürlich ganz gut deklariert, weil auch bei den Leckerlis gibt es Kalorientabellen bzw. ja, Angaben. Was haben sie für Proteine? Was ist für Fett drin? Und wenn man ein bisschen darauf achtet, wie viel Gewicht gebe ich denn?
Ja.
Und zieht das von der Tagesfuttermenge ab.
Das sollte dann, ich immer tun, oder?
Genau, da würde, ja, ich drauf aufpassen. Mhm. Denn wenn ich dem Hund seine normale Tagesration gebe und noch die Leckerlis obendrauf, kann es natürlich passieren, dass ich ihn überfüttere.
Ja.
Und ganz oft fordern wir den Hund in unserer Zivilisation ja nicht so, wie er in der Natur gefordert wäre. Und gerade so die Hütehunde, die Borders dieser Welt, ja, sind völlig unterfordert ganz oft und, ja, brauchen gar nicht so viel Energie, wie man glaubt.
Ja. Und kann man pauschal sagen, wie oft ein erwachsener Hund gefüttert werden sollte? Oder hängt es auch von Bewegung, von Aktivität, von ganz vielen Außenfaktoren wahrscheinlich ab, oder?
Also ich empfehle schon seit Jahren eine Mischfütterung.
Okay, das heißt?
Ich empfehle morgens Trockenfutter zu füttern und abends Nassfutter zu füttern. Mhm. Das Trockenfutter hat nur 10% Restfeuchte. Das heißt, um auf das Natürliche zu kommen, was der Hund normalerweise in der Natur fressen würde,
ja,
dann müsste er etwa 90% dazu trinken. Wenn du also 100 Gramm Trockenfutter fütterst, ja, muss er rundebaut fast 1 Liter trinken, um auf das Natürliche wiederzukommen.
Ach, Wahnsinn.
So, in einem Nassfutter sind aber 80% Feuchtigkeit schon mal drin.
Ja.
Wenn der Hund morgens Trockenfutter bekommt, kann er den ganzen Tag über trinken.
Habe ich noch nie so betrachtet, macht Sinn. Ja.
Hat er aber abends das gefressen,
ja,
dann schläft er ja irgendwann.
Ja.
Dann müssen wir sehen, wie er denn abends genug Feuchtigkeit bekommt. Mhm. Bekommt er ein hochwertiges Nassfutter, wo man wirklich weiß, was drin ist, was also auch dort offen deklariert ist, ist es völlig unproblematisch, dass er dann abends genug Feuchtigkeit bekommt.
Okay.
Und damit kommen wir ganz gut durch den Tag.
Ja.
Ein Vermischen halte ich nicht für glücklich, weil dann wird die ganze Mühe, die sich alle Hersteller geben, die Krokette so zu produzieren, dass die beim Kauen die Zähne reinigen,
ja,
völlig hinübergeschossen und wir haben den Effekt dann nicht mehr. Das Gleiche ist eigentlich auch, wenn man das Trockenfutter einweicht.
Mhm.
Kann man machen, finden wir aber nicht so toll.
Das stimmt. Jetzt habe ich ja gerade einen Welpen, aber es gibt natürlich auch noch die älteren Herrschaften, also die Senioren. Pauschal kann man das ja gar nicht sagen, welche Rasse oder welche Größe ab wann als Senior gilt. Oder kann man doch sagen, so ab 10, 12, 14 Jahren sollte ich doch mal gucken, dass ich mein Futter dementsprechend nochmal anpasse?
Absolut, weil bei den großen Rassen geht das wieder früher los. Also die große Rasse braucht länger Juniorfutter und früher Seniorfutter.
Ah, okay.
Die großen Rassen wären auch nicht so alt.
Ja.
Damit hängt das natürlich zusammen. Und wir haben in den Seniorfuttersorten in der Regel immer Produkte drin, die für Herz-Kreislauf gut sind, die ein bisschen auf die Knochen achten, sodass halt der alte Hund schon anders versorgt wird wie ein junger, quirliger Hund.
Ja.
Und alle Seniorprodukte sind in der Regel auch gleichzeitig Leitprodukte.
Mhm.
Weil nicht mehr so viel Kalorien gebraucht werden. Die Hunde, ja, werden träger, die wandern nicht mehr so viel mit, liegen mehr.
Ja.
Und da kann man schon ein bisschen drauf gucken, entwickelt sich der Hund in die Richtung. Wird er träger, hat er keine Lust mehr so richtig, dann kann man auch dahergehen und sagen, ah, jetzt braucht er vielleicht Seniorfutter.
Okay.
Ein kleiner Wusel, wie deiner vielleicht irgendwann ist, oder so diese Jack Russells oder die Borders,
ja,
die noch völlig aktiv sind. Und die auch noch gut unterwegs sind, die,
ja,
brauchen viel, viel später erst ein Seniorfutter. Das ist dann der Unterscheidungsgrund, dass man halt rassetypisch gucken muss, ist er noch sehr agil und aktiv?
Ja.
Wie alt ist er wirklich?
Okay, und hast du Tipps für Inhaltsstoffe, die drin sein sollten, gerade im Bereich Gelenke, Organe, Immunsystem oder was ich als Hundehalter machen kann, wenn ich einen Senior zu Hause habe?
Ja, Calcium ist letztlich das Entscheidende für den ganzen Knochenbereich.
Ja.
Und wir haben halt für Herz, Kreis, Muskeln die ganzen Vitamine, Mineralien, Kupfer. Mhm. Das ist alles letztlich aufgeführt. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Menschen.
Okay.
Wir bräuchten eigentlich nur ins Netz gucken, was haben wir, welches Mineral, welches Vitamin tut uns gut.
Ja.
Das tut auch den Hunden gut.
Okay, und da gibt's ja dann auch verschiedene Formen, wie ich das füttern kann.
Genau. Und was wir natürlich auch in unseren Standorten haben, weil manchmal gerade im Bereich der Gelenke ist das Thema Grünlippmuschel ein ganz wichtiges Thema. Aber so viel kann man im Futter gar nicht beifügen, dass wenn ein Tier Probleme hat, das ausreichend wäre.
Okay.
Da haben wir im Bereich Tierarzneimittel ganz viele Produkte in den Standorten,
ja,
wo man sich durchaus beraten lassen kann, was man nehmen könnte.
Okay, was mache ich denn, wenn mein Senior oder vielleicht auch mein Welpe manchmal an Appetitlosigkeit oder an Verdauungsproblemen hadert?
Ja, Appetitlosigkeit ist halt die Frage, schmeckt ihm das Futter, schmeckt ihm das Futter nicht?
Ist er,
jetzt frisst er aus Frust nicht, ist er irgendwie traurig, weil er neu eingezogen ist, ihm das noch nicht gefällt?
Ja.
Da muss man halt ausprobieren, ob er bestimmte Fleischsorten vielleicht mag oder nicht mag. Nun, es gibt halt die Problematik, dass nicht alles offen deklariert ist, was wir eingangs schon hatten.
Ja.
Und vielleicht hat der Hersteller auch eines der Zutaten verändert, die wir nicht offen erkennen.
Ja.
Ne, vielleicht mochte dein Hund Pute ganz gerne, Pute war aber gar nicht deklariert.
Ja.
Und jetzt hat der Hersteller Pute nicht mehr in seinem Futter, weil es auf dem Weltmarkt vielleicht gerade nicht verfügbar ist.
Ja.
So, und dann kann es daran liegen, dass der Hund plötzlich das Futter nicht mehr mag.
Okay.
Kann ich nur raten, auszuprobieren.
Ja.
Und eben ein Futter zu kaufen, wo er weiß, was er wirklich füttert, der Kunde. Ne? Weil das ist letztlich ja die Problematik, dass wenn wir nicht offen deklarieren, wir auch nicht wissen, was drin ist. Haben wir aber wie zum Beispiel eine Eigenmarke, ein Truthahn-Ente, dann weißt du, du hast nur Truthahn-Ente gefüttert. Wenn er das mag, wissen wir schon mal, wo wir sind.
Okay.
Und was sich halt ganz gut im Moment immer darstellt, sind Produkte mit Hirsch, die scheinen bei den Tieren total klasse akzeptiert zu sein.
Mhm.
Das finden die meisten Hunde lecker, kann man gut ausprobieren.
Okay.
Und fürs Ausprobieren würde ich natürlich eben kleine Verpackungen empfehlen, weil kleine Verpackungen haben immer den Vorteil, dass die Ware frisch ist. Es wird ganz viel bei der Produktion zum Schluss noch mal ein bisschen Fett übersprüht. Ja. Und das sollte natürlich möglichst frisch sein. Wenn man also für so einen kleinen Hund eine 15-Kilo-Tüte kauft, kann das dann schon auch irgendwann mal sehr alt sein. Und dann schmeckt es auch nicht mehr so gut. Dafür gibt es halt kleinere Verpackungen.
Genau, den Tipp hast du mir ja auch gegeben und der funktioniert bei mir auf jeden Fall jetzt. Wie erkenne ich denn eine Allergie oder eine Unverträglichkeit bei einem Hund?
Das fängt in der Regel an mit einem schuppigen Fell, einem stumpfen Fell, Hautjucken, dass die halt anfangen, an den Pfötchen zu knabbern, dass es in den Ohren juckt. Das sind typische Anzeichen, dass eine Unverträglichkeit vorliegt.
Ja, und du hattest es ja eben gerade bei den Kroketten schon mal gesagt, das Futter beeinflusst ja auch die Mundhygiene und generell die Zahngesundheit. Sollte ich da auch nochmal irgendwie speziell dann Kauknochen geben oder hältst du davon gar nichts? Was sollte man da noch als Hundehalter machen?
Absolut wichtiges Thema. Zahnpflege ist absolut wichtig beim Hund, weil sollte Parodontose beim Hund auftreten und es zu einem Kieferbruch kommen, kann der Hund kaum noch gerettet werden. Also das ein ganz, ganz gefährliches Ding, was viele unterschätzen. Sollte also Zahnstein oder Ähnliches auftreten, ist der Gang zum Tierarzt verpflichtend, um das letztlich wegmachen zu lassen. Wir hoffen halt, dass wir durch eine vernünftige Ernährung das möglichst gering halten können. Und es gibt halt Kauartikel, die eben auch für die Zahnreinigung da sind, wo der Hund wirklich drauf knabbern kann. Es gibt industrielle Produktionen, wo halt so Kaustick sind, die auch so Zahnbürsteneffekte haben, zumindest so aussehen. Das sind aber keine Naturkausnacks. Naturkausnacks sind halt direkt aus Tieren bestehend, wie zum Beispiel Rinderkopfhaut.
Hasenohren oder sowas.
Hasenohren, Ein Thema ist auch immer noch Produkte mit Fell, Kaninchenohren mit Fell zum Beispiel, die auch für eine Darmgesundheit ganz gut sind.
Ja, da sagtest du zu mir, Nala sollte es noch nicht bekommen, weil der Kiefer noch zu weich ist,
richtig? Genau, ne? Da muss man auch aufpassen.
Ja, das heißt, ich warte jetzt lieber noch ein bisschen. Die ist jetzt, 8 Monate, so ab einem Jahr. Was würdest du sagen?
Ja, ab einem Jahr würde ich sagen, ist der Kiefer so weit ausgebildet, dass man durchaus mit solchen Kauartikeln arbeiten kann.
Ja.
Weil da ist das gleiche Problem, kleiner Hund, junger Hund, noch nicht ausgebildeter Kiefer. Das gleiche gilt auch für Spielzeug. Diese ganzen Reißzerr-Spielzeuge, also was wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig damit, wenn das im Welpenalter zu früh genommen wird und man zu agil damit ist, kann das schon mal nach hinten losgehen.
Ja. Okay, jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie lagere ich mein Hundefutter eigentlich richtig? Mein Nassfutter, wenn es angebrochen ist, im Kühlschrank und mein Trockenfutter. Wo mache ich es am besten?
Also Nassfutter, Dosendeckel drauf, dass es auch nicht vom Geschmack ausdunstet und auch nicht die Kühlschrank, das Kühlschrankklima sozusagen.
Ja, genau.
Sonst schmeckt deine Wurst auch irgendwann nach Hundefutter. Das ist nicht ganz so lecker. Aber damit wäre das im Kühlschrank schon richtig gelagert. Nicht zu lange. Eine Dose sollte auch höchstens 2-3 Tage offen stehen. Dafür gibt es ja die unterschiedlichen Dosengrößen, dass man entsprechend dem Hund das halt auch einkauft und nicht ewig lagert.
Genau, dann nehme ich es wahrscheinlich auch frühzeitig raus, oder? Ehe ich den Hund füttere, damit so ein bisschen Abteile, Raumtemperatur bekommt.
Genau, ne? Eisekaltes Futter ist für uns Menschen, da sind wir wieder gleich, genauso wenig wie für einen Hund, obwohl man durchaus auch mal ein Hundeeis geben kann. Ist ja für uns auch im Sommer mal ganz lecker.
Ganz genau, da gibt's ja auch verschiedenste.
Genau, damit auch das Tier mal eine Abkühlung bekommt.
Das darf sein. Und das Trockenfutter?
Die Trockenfuttergeschichten heißt ja immer trocken lagern. Absolut wichtig, dass es halt nicht feucht wird, weil sobald das Futter schimmeln würde, kann man es halt nicht mehr verfüttern. Also auf gar keinen Fall, wenn so ein Schimmelansatz mal da ist, ist so ein bisschen wie bei uns Menschen mit dem Brot.
Ja.
Ist ja ähnlich, es ist ja auch ein gebackenes Getreideprodukt letztlich.
Stimmt, habe ich noch nie so betrachtet,
Ne, darf also auf gar keinen Fall. Und Brot lagert man normalerweise auch in geschlossenen Behältnissen.
Ja.
Ne, darf auch keine Feuchtigkeit dran.
Okay, ja. Und jetzt, ich meine, aktuelle Trends haben wir ja auch. Wie sinnvoll ist es denn, auf Insektenproteine zu gehen oder auf veganes Hundefutter?
Ja, das ist halt immer die Frage, braucht der Hund das? Ist er so krank, hat er so viel Unverträglichkeiten, dass er mit seinem natürlichen Fleisch, Kalorien und Kohlenhydraten und was wir alles so machen, aus der Natur nachempfunden, nicht zurechtkommt.
Ja.
Dann muss man das machen.
Ja.
Ansonsten ist es halt ein Hype der Menschen, mhm, und halte ich persönlich nicht so wirklich viel von, wenn es nicht Not tut.
Ja.
Ne? Denn die Problematik ist schon, dass wir einfach einen Hund haben, der in der Natur sich nicht vegan ernähren würde.
Ja, ganz genau. Okay, ja, vielen Dank, Carsten. Ich würde sagen, wenn die Zuhörer noch Fragen haben, können sie die uns gerne per E-Mail schicken und wir beide beantworten die dann.
Na klar.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.